HR Info. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Ich habe ja nicht glauben wollen am Mittwoch, als die ersten Nachrichten kamen. Schüsse vor und auf eine Synagoge, ausgerechnet an diesem Tag. Einem Tag des Innehaltens, einem Tag des Gebetes, einem Tag der Versöhnung. Der höchste Feiertag der Juden. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle ist eines der Themen dieser Ausgabe von Himmel und Erde. Ich frage nach, wie sicher fühlen sich Juden in Hessen? Und wo muss man ansetzen, um den Antisemitismus zu bekämpfen? Und dann war diese Woche auch aus einem anderen Grund bemerkenswert. Es war diese Woche vor genau 30 Jahren, als viele Menschen in der damaligen DDR ihre Angst überwunden haben. 70.000 gingen allein in Leipzig auf die Straßen. Dem waren Polizei und Stasi nicht mehr gewachsen. Es war der Durchbruch für die sogenannte Wende. Das Gefühl, so geht's nicht weiter, mündete in die friedliche Revolution. Wir erinnern heute daran in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Unter anderem im Gespräch mit Katrin Göring-Eckert, die damals mit auf den Straßen in Leipzig war. Und es geht um Menschen, die auch heute sagen, so kann es nicht weitergehen. Gesellschaftlich, aber auch ganz persönlich. Denn manche Lebenskrise ist ja auch ein Signal oder eine Aufforderung, bitte wenden. Der Schock sitzt tief, nicht nur in Halle. Ausgerechnet am Versöhnungstag, am Yom Kippur, hat ein Rechtsradikaler einen Anschlag versucht auf eine Synagoge. Er wollte ein Massaker anrichten unter betenden Juden. Auch bei den Juden, die sich am Mittwoch dann in Frankfurt zum Gebet versammelten, war die Erschütterung und Verunsicherung zu spüren.
Nach dem Anschlag in Halle sind auch Juden in Frankfurt am Abend erschüttert. Einige haben sich sogar überlegt, ob sie nach diesem Ereignis in die Synagoge gehen sollen, erzählt dieser Mann.
Meine Schwester hat mir gesagt, willst du das wirklich heute? Ich auf jeden Fall.
Es tut mir leid, dass es so ist passiert. Müsste nicht passieren sowas. Die Juden doch haben die gar nichts gemacht. Ja.
Ich bin aus dem Orient und ich glaube an Kismet. Man kann nicht fliehen.
Das Ergebnis solcher Anschläge, manche Männer verzichten sogar im Alltag darauf, eine Kippa zu tragen. Die Kopfbedeckung, die jüdische Männer zum Zeichen ihres Glaubens tragen.
Weil das ist Frankfurt am Main, das ist nicht ungefährlich.
Und somit stellt sich jüdischen Gläubigen immer wieder die Frage, ob sie irgendwann nach Israel auswandern sollen, um dort ihren Glauben ohne Sorge leben zu können.
Noch nicht, aber man zieht es in Betracht, weil die Situation sich verändert. Von Tag zu Tag wird es anders.
Jeder Jude muss so einen Gedanke haben.
Aber es gibt auch diejenigen, die sich sowohl in ihrem Gotteshaus in Frankfurt als auch in der Stadt selbst als Juden sicher fühlen.
Wir sind hier sicher, dank unserer Security.
Ich habe kein Problem, ich habe keine Angst, alles in Ordnung.
Und das, sagt dieser Mann, ist eine Errungenschaft, die für Frankfurt spricht. Denn
die Stadt Frankfurt hat wirklich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten alles getan, dass sich Juden hier wohlfühlen können, in Sicherheit fühlen können. Das zeigt mir aber natürlich, dass Rechtsradikale nicht zu unterschätzen sind. Wir lange nicht die Hoheit haben in dem Sinne. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich mich daran erinnere, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, die Sicherheit der jüdischen Gemeinde in Deutschland sei garantiert und nicht gefährdet. Also gerade Halle zeigt nun, dass das halt nicht der Fall war.
Die Verunsicherung ist groß bei Juden in Hessen nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle. Unsere Reporterin Vaya Stavrianos hat mit Gläubigen in der Frankfurter Westend-Synagoge gesprochen. Und eine solche brutale antisemitische Gewalttat hätten viele hierzulande nicht für möglich gehalten. Vielleicht aber haben viele die Gefahr des Antisemitismus auch einfach nur verdrängt. Daniel Neumann ist Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Herr Neumann, Deutschland ist wieder ein gefährliches Land für Juden, so hieß es in einer Reaktion auf den Anschlag in Halle. Teilen Sie persönlich dieses Gefühl?
Ich glaube, Deutschland war schon die ganze Zeit gefährliches Pflaster für Juden. Das Unsicherheitsgefühl hat sich in den letzten Jahren zwar verstärkt, aber es ist ja keineswegs so, dass wir vom Rechtsradikalismus, vom Rechtsextremismus und von Attentatsversuchen jetzt vollkommen überrascht worden wären. Ganz im Gegenteil. Der NSU, der Mord an dem Regierungspräsidenten Lübcke, die Gruppe Freital, die Anschlagspläne auf Berlin geplant hatte und deswegen jetzt im Gefängnis sitzt. Wir haben eine ganze Reihe von rechtsextremistischen Anschlägen in den vergangenen Jahren zu verzeichnen gehabt. Und deshalb überrascht uns dieser Anschlag eigentlich nicht.
Was hören Sie denn aus den Gemeinden in Hessen? Wie stark ist da das Gefühl der Unsicherheit und der Bedrohung? Ist es gewachsen in den letzten Tagen?
Also es ist zweifellos so, dass natürlich dieser Anschlag für viele eine schockierende, für andere eine beunruhigende, eine eruptive Wirkung hatte. Wieder andere, zugegebenermaßen, haben aber ebenso reagiert, wie ich das eben schon versucht habe darzustellen. Nicht so überrascht jedenfalls wie ein Großteil der Mehrheitsgesellschaft, weil wir eben schon lange damit rechnen und auch immer wieder davor gewarnt haben, dass so etwas passieren kann. Nicht umsonst stehen ja vor den meisten Synagogen in Deutschland Polizisten. Nicht umsonst sind die meisten Gemeinden besser geschützt als Banken oder andere Institutionen. Das hat ja einen Grund. Dass das in Halle nicht der Fall war, ist komplettes Versagen der Sicherheitsbehörden und der Polizei. Aber das ist nicht der Regelfall in Deutschland.
Darauf wollte ich gerade eingehen. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, hatte der Polizei vorgeworfen, die Synagoge eben nicht ausreichend geschützt zu haben. Keine Polizei am wichtigsten jüdischen Feiertag, das sei eigentlich unmöglich. Wie gut fühlen sich denn die jüdischen Gemeinden in Hessen geschützt?
Relativ gut. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass es einen absoluten Schutz nicht gibt, dass man sich niemals, egal wie gut man geschützt ist, niemals vollständig gegen Attentäter, gegen Terroristen wird schützen können, dann muss man sagen, dass wir natürlich mit Abstufungen in unterschiedlichen Orten, aber doch recht gut geschützt sind. Die meisten Gebäude sind baulich in einem guten Zustand, der ein einfaches Eindringen verhindert, sind mit Kamerasystemen ausgerüstet, verfügen über Zugangsbeschränkungen wie Zäune oder Poller, haben Polizeischutz vor der Tür, und zwar bei jeder Veranstaltung mit Publikumsverkehr. Also insofern fühlen wir uns doch recht sicher.
Halten Sie diesen Anschlag in Halle für einen Anlass, nochmal neue Gespräche mit den Behörden in Hessen zu führen?
Unbedingt. Unbedingt, weil es bei der Sicherheit nicht nur darum geht, wie der Schutz praktisch im Außenbereich aussieht, wie der Schutz im Straßenbereich und im öffentlich zugänglichen Bereich aussieht, sondern es geht sicherlich auch um die Frage, was passiert, wenn es ein Attentäter erstmal in die Räumlichkeiten einer Synagoge schafft. Nicht jeder sieht so aus wie der Attentäter von Halle, nicht jeder kommt in Kampfmontur mit einem offen sichtbaren Maschinengewehr daher und mit Sprengsätzen, sondern es gibt eine Reihe von anderen Gefahrenquellen, die nicht minder gefährlich sind und die aber trotzdem ausgeschaltet werden müssen oder denen in irgendeiner Form begegnet werden muss. Und das braucht unglaublich viel Geld, das braucht hohe Professionalität und da werden sicherlich noch Gespräche mit der Landesregierung folgen, um diesen Schutz auch für die jüdischen Gemeinden in Hessen in Zukunft sicherstellen zu können.
Trotzdem, Herr Neumann, auch die andere Seite, das können ja viele nicht nachvollziehen. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich zum Gebet nur unter Polizeischutz versammeln kann?
Ich muss Ihnen sagen, als Jude, der in Deutschland geboren ist, kenne ich es nicht anders. Und viele der Menschen, die mit mir zusammen in der Synagoge waren an diesem Mittwoch, kennen es auch nicht anders. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass es ist auf der einen Seite für jeden, der von außen schaut, ein beklemmendes Gefühl. Es ruft Unverständnis hervor. Und ich frage auch immer wieder, man möchte sich doch mal vorstellen, würde man selbst in so einer Situation beten wollen? Möchte man seine Kinder in eine Synagoge schicken zum Religionsunterricht oder zu Veranstaltungen, die nur unter Polizeischutz, unter stärkster Sicherheitsbewachung abgehalten werden können? Das ist der eine Blickpunkt. Der andere Blickpunkt ist, man gewöhnt sich daran. Wir sind nicht bereit, unser ganzes Leben lang nur in Angst zu leben. Wir haben keine Lust, uns nur an Bedrohungslagen auszurichten oder diese permanent präsent zu halten in unserem Bewusstsein, sondern wir wollen ein selbstbewusstes, offenes, plurales jüdisches Leben leben und uns nicht ständig Gedanken machen müssen darüber, ob irgendwo hinter der nächsten Ecke ein Attentäter lauert. Insofern haben wir hohe Ansprüche an die Sicherheitsbehörden. Wir haben einen hohen Anspruch an den Staat, der seinen Aufgaben, seine Bürger zu schützen, wie man jetzt gesehen hat, leider nicht in jedem Fall nachkommen kann und hier dringend nachbessern muss. Aber wir schätzen die Anstrengungen, die bei uns in Hessen unternommen werden, durchaus und müssen eben sagen, dass die uns doch ein recht gutes Gefühl geben.
Sie, Herr Neumann, haben in der Vergangenheit immer wieder vor wachsendem Antisemitismus gewarnt. Viele sagen jetzt plötzlich, wir müssen den Antisemitismus bekämpfen, stärker bekämpfen. Aber was muss denn tatsächlich getan werden?
Das ist ein so komplexes und vielschichtiges Problem. Und es gibt so viele Punkte, an denen man starten muss. Im privaten Bereich, im Familienbereich, an den Stammtischen, im Vereinsbereich, im Bildungsbereich, in der Schule. Es ist ein Fokus, der gesetzt werden muss auf Demokratieerziehung, auf ein starkes freiheitlich-liberales Denken. Es muss kritisches Denken viel stärker beigebracht werden. Das muss in den Schulen zu einem Fokus werden. Das muss ein Kernelement von Ausbildung sein. Wir haben unheimlich starke Fokussierung auf bestimmte Themen, ob es jetzt Mathematik ist oder deutsche Sprache, alles wichtige Themen. Aber was hilft es mir, wenn ich am Ende keine mündigen demokratischen Bürger erziehen kann, die in der Lage sind, eine Gesellschaft zu tragen, in einer solidarischen Gesellschaft? Gesellschaft ihren Teil beizutragen, ein Land lebenswert zu machen. Das ist es, worum es geht, sich dem Nächsten an die Seite zu stellen, Schulter an Schulter und gemeinsam für ein offenes, solidarisches, pluralistisches Land zu kämpfen, in dem Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit keinen Platz haben. Und diese Stärke, dieses Selbstbewusstsein und dieses kritische Denken, was dafür notwendig ist, muss unseren Kindern von klein auf, von der Wiege an, vom Kindergarten über die Schule, über alle Institutionen, die dann noch folgen, beigebracht werden, damit das Fundament da ist, um Rechtsextremismus den Boden zu entziehen.
Gerade bei diesem Täter spielt ja auch die Radikalisierung im Internet offenbar eine große Rolle. Ist die Bedeutung der elektronischen Medien für die Ausbreitung des Antisemitismus bisher unterschätzt worden?
Ich bin mir nicht sicher, ob sie unterschätzt worden ist, aber man hat jedenfalls keine wirksamen Gegenstrategien entwickelt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das Problem inzwischen erkannt worden ist, aber die Frage ist, was folgt daran? Was passiert denn nun? Wie agieren die Sicherheitsbehörden? Wird das Internet in irgendeiner Form stärker überwacht? Gibt es möglicherweise bestimmte Räume, Hate Speech, Radikalisierungsmöglichkeiten im Internet, die nun eingeschränkt werden, bei denen die Polizei ein stärkeres Auge drauf hat, wo die Sicherheitsbehörden stärker reinschauen? Gibt es vielleicht sogar Bereiche, die abgeschaltet werden, wie das Darknet? Gibt es Möglichkeiten und wie reagiert die Polizei darauf?
Daniel Neumann ist Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Mit ihm habe ich gesprochen über Reaktionen in den hessischen Gemeinden auf den Anschlag in Halle. Vielen Dank, Herr Neumann.
Danke Ihnen.
HR Info. Himmel und Erde.
Es ist vielen gar nicht so bewusst, aber diese Oktoberwoche vor 30 Jahren gehört mit zu den spannendsten und aufregendsten der jüngeren deutschen Geschichte. Am 7. Oktober 1989 feierte die Führung der DDR noch den 40. Jahrestag der Staatsgründung. Zwei Tage später, am 9. Oktober, gingen in Leipzig die Menschen erst zum Friedensgebet in die Kirchen und dann auf die Straße. 70.000 waren es an diesem Abend, ohne Gewalt. Zu viel für Polizei und Stasi. Es war letztlich der Durchbruch für die friedliche Revolution. Vier Wochen später bekam die Mauer in Berlin Löcher. Mit dabei auf den Straßen von Leipzig damals Katrin Göring-Eckardt, damals noch Theologiestudierende, heute Fraktionschefin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Meine Kollegin Petra Diebold hat mit Katrin Göring-Eckardt über ihre Wendeerinnerungen gesprochen.
Unser Thema, das heißt heute ja, wenn es so nicht weitergeht, bitte wenden. Wie war das denn im Herbst 89? Gab es da so ein Gefühl, so geht es nicht weiter?
Ja, das Gefühl gab es eigentlich schon viel länger. Das Gefühl gab es bei vielen Bürgerbewegten, die sich schon in Oppositionsgruppen zusammengefunden hatten, häufig unter dem Dach der evangelischen Kirche. Das gab es aber auch bei vielen anderen Menschen, die gar nicht in die Opposition gegangen sind, sondern eher so in die innere Emigration, die den Eindruck hatten, das geht hier nicht mehr weiter mit der Unfreiheit, das geht hier nicht mehr weiter mit der Gängelung, aber es ging eben auch ökonomisch immer weiter bergab. Und diese Faktoren haben eine Rolle gespielt und natürlich auch die Öffnung durch Michail Gorbatschow.
Sie waren ja damals als Christin schon lange angeeckt in der DDR und Ihren Traum, Deutschlehrerin zu werden, haben Sie auch deshalb nicht weiterverfolgt. Was war das für Sie persönlich, was nicht weitergehen durfte?
Für mich persönlich war die Frage der Freiheit beziehungsweise eben der Unfreiheit das alles Entscheidende. Nicht lesen zu dürfen, was ich will, von den Romanen angefangen bis zu den Zeitungen. Nicht sagen dürfen, was ich will. Erich Honecker und mein Vater, das waren irgendwie in meinem Leben die Letzten, die versucht haben, mir vorzuschreiben, was ich zu sagen habe. Beide sind damit gescheitert und das ist auch gut so. Nicht reisen zu dürfen, wohin man will, das war das Dritte. Das war mir persönlich ehrlich gesagt aber gar nicht so zentral wichtig, das rauszukommen, sondern für mich war wichtig, dass die Freiheit des Denkens, des Diskutierens, des Redens, das war das ganz Entscheidende, also ganz einfach die Meinungsfreiheit und die Freiheit natürlich, sich versammeln zu können und für die Dinge einzutreten, auf die Straße zu gehen, die für mich zentral wichtig waren.
Was waren damals Ihre Erwartungen, Ihre Hoffnungen? Wohin sollte dieser neue oder andere Weg gehen? Wohin sollte sich's wenden?
Das mit der Wende, das vielleicht mal einmal historisch, es sagen ja viele heute, es ist die Wende und eigentlich war das der Begriff von Egon Krenz, also dem letzten Staatsratsvorsitzenden der DDR nach Erich Honecker, der damit versuchen wollte, eigentlich das alte System DDR zu retten, indem er gesagt hat, na, wir wenden uns jetzt mal um. Deswegen ist es mir persönlich immer wichtig und damit komme ich auch zum Antwort auf Ihre Frage, dass es eine friedliche Revolution war. Und genau diese beiden Dinge, ja, es war eine Revolution und Wahnsinn, sie ist friedlich gewesen. Das war ja nicht abzusehen. Es war ja ganz klar, dass die Staatsmacht mit Militär, mit Polizei, mit allem eigentlich darauf vorbereitet war, militärisch mit Gewalt einzugreifen. Und das Entscheidende war, dass wir natürlich Angst hatten, rauszugehen. Ich habe damals ein paar Wochen altes Kind gehabt und bin mit dem zusammen angesichts der Wasserwerfer immer ein paar Minuten eher weggegangen von den Versammlungen oder Demonstrationen, weil ich Angst hatte, was passieren würde. Wir haben uns immer abgesprochen zu Hause, was ist, wenn ich in sowieso viel Zeit nicht da bin um die Uhrzeit, was tun wir dann, was machen wir dann? Und die Angst ist übergegangen von den Menschen, von den Einzelnen auf die Staatsmacht, auf die Polizei. Die hatten auf einmal Angst vor den vielen Menschen, die auf der Straße sind. Und wenn Sie nach meinen Erwartungen fragen, dann war es dieses Revolutionäre, ein anderes System schaffen, ein System entwickeln, was nicht mehr die DDR war mit all ihren Einschränkungen, aber was auch nicht einfach das Übernehmen dessen war, was es schon gab. Ich hätte mir damals einen dritten Weg gewünscht. Ich war, sage ich jetzt mal so, für mildernde Umstände Anfang 20 und dachte, das geht so auf der Welt. Aber ich stand immer für Veränderungen und das ist eigentlich auch bis heute geblieben, dass mir Veränderungen und der Mut zu Veränderungen ganz zentral wichtig sind.
Frau Göring-Eckardt, Sie waren damals Theologiestudentin. Heute sind Sie Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Wenn Sie heute so auf dieses Land schauen, ist es das geworden, was Sie sich erhofft haben?
Naja, damals ging es ja mit dem konziliaren Prozess um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Und da würde ich sagen, natürlich ist nicht alles so geworden, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Aber dass wir Demokratie haben, dass wir Freiheit haben, das ist ein unfassbar großer Wert und für den müssen wir heute wieder kämpfen. Deswegen kann ich gar nicht sagen, es ist so geworden, wie ich mir vorgestellt habe, sondern ich weiß, ich muss weiter kämpfen dafür, dass wir diese Freiheit und Demokratie erhalten, insbesondere angesichts der vielen rechten Umtriebe, die wir gerade haben, der Humus, auf dem das gedeiht, was wir gerade in Halle auf so furchtbar schreckliche Art und Weise erlebt haben. Wir wissen, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern eben auch international Menschen haben, die Gesellschaften auseinandertreiben wollen, die die Freiheit und die Demokratie abschaffen wollen, die rassistisch, die antisemitisch, die homophob agieren und das eben am Ende sogar mit Gewalt tun. Mhm. Und der zweite große Teil, die Bewahrung der Schöpfung. Wir haben die Klimakrise. Wir wissen es und trotzdem tun wir viel, viel, viel zu wenig. Dass wir es aber tun können, das ist natürlich ein Ergebnis dieser Freiheit, die wir errungen haben, dass wir uns gegen die Klimakrise engagieren können, dass wir dafür sorgen können, dass das getan wird, was getan werden muss. Das ist etwas, was mir jedenfalls heute einen sehr, sehr großen Antrieb gibt und immer wieder danach suchen lässt, was es für neue Möglichkeiten gibt. Mhm.
Wenn man noch mal so auf das Gemeinsame schaut und auf die Ost-West-Beziehungen, die sind auch immer noch ziemlich kompliziert oder vielfach kompliziert. Was brauchen wir denn noch, um noch mal ein neues Verständnis zu wecken für diese ganz unterschiedlichen Wendeerfahrungen?
Ja, Sie haben schon recht. Beziehungsstatus kompliziert würden wir wahrscheinlich bei Facebook schreiben oder bei irgendeinem sozialen Netzwerk. Das ist wohl wahr. Und ich glaube, das Entscheidende ist auch 30 Jahre später noch, wir müssen miteinander reden und uns kennen oder vielleicht auch erstmal kennenlernen. Und das ist für mich nach wie vor das Entscheidende. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag oder wenn ich Menschen treffe, wenn ich unterwegs bin im Westen, im Norden, im Süden der Republik, die dann noch nie in einer Kleinstadt in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt waren, dann weiß man, hallo, da ist irgendwas noch nicht ganz so, dass man sagen könnte, zusammenwachsen. Aber ich bin auch da eher optimistisch, weil wir uns, glaube ich, sehr viel mehr gegenseitig wahrnehmen. Eine große Bitte habe ich an alle, die uns jetzt zuhören am Sonntagmorgen. Wenn Sie nach Ostdeutschland gucken, dann denken Sie nicht als erstes, wie blau oder wie recht sind die denn, sondern schauen Sie sich an, dass eine Mehrheit der Ostdeutschen für Demokratie und Freiheit steht und für das, was wir als offene Gesellschaft wollen, und unterstützen Sie das.
Katrin Göring-Eckardt erinnerte sich an den Wendeherbst 1989 im Gespräch mit meiner Kollegin Petra Diebold und sagt, an welchen Stellen es auch heute noch heißt, so geht's nicht weiter, bitte wenden. Unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und diesen Gedanken bitte wenden, den kennen eigentlich die Religionen der Welt nur zu gut. Die Umkehr, die Bekehrung, die Abkehr von falschen Wegen, das ist eigentlich eine religiöse Grundübung. Aber es ist durchaus keine leichte Übung. Manchmal ist da ja nur ein diffuses Gefühl, dass in meinem Leben irgendwas falsch läuft und dass ich was verändern sollte. Da ist manchmal Beratung und Unterstützung nötig. Die Seelsorger an der Frankfurter Liebfrauenkirche sehen sich als solche Unterstützer. Und das Gespräch darüber führt Pater Stefan häufig im Beichtstuhl. An Themen ist da offenbar kein Mangel.
Ja, ist eigentlich so alles, was das Leben ausmacht. Ja, also es geht um Beziehung, um Entscheidungsfragen.
Kapitalverbrechen kommen zwar auch vor, sind allerdings sehr selten. Im herkömmlichen Beichtstuhl sitzt der Priester hinter einer Trennwand. Der Beichtende bleibt anonym. Gleichzeitig ist es hier sehr eng, was schnell bedrückend wirken kann. Die Liebfrauenkirche bietet deshalb auch andere Beichtformate an.
Darüber hinaus gibt es das Format Gespräch im Turmzimmer. Das heißt, einfach ein garantierter Raum von 45 Minuten, um einfach mal das, was so auf der Seele liegt, gut ins Gespräch zu bringen.
Für den Beichtvater ist jede Beichte auch ein Wendepunkt. Meist nimmt sich der Beichtende vor, in Zukunft besser zu handeln. Deshalb gibt es am Ende der Beichte immer die Lossprechung. Das ist die ritualisierte Formel, mit der der Priester dem Beichtenden seine Sünden abnimmt. Pater Stefan betont den symbolischen Wert der Beichte und dieser Lossprechung.
Also wer jetzt, was ich, endlich mal aufhören will, seine Frau zu betrügen, der nimmt sich das vielleicht schon eine ganze Weile vor und sagt, ich brauche jetzt aber hier echt noch mal einen Cut. Da ist so etwas wie die Beichte natürlich total hilfreich.
Trotzdem ist die Beichte kein Ersatz für Psychotherapie. Menschen mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen verweist Pater Stefan deshalb an Therapeuten, die ihm wiederum Patienten schicken, deren Anliegen in der Beichte besser aufgehoben sind. Oft sind die Beichtenden durch ihre Probleme sehr bedrückt. Der Beichtvater versucht dann Wege aufzuzeigen, wie man mit diesem Druck umgehen kann.
Vielleicht mehr Coaching als Therapie. Beichte und Therapie schließen sich nicht aus. Manchmal ist parallel hilfreich und manchmal muss man gucken, was vielleicht zuerst mal ansteht.
Pater Stefan wird im Beichtstuhl auf jeden Fall nicht langweilig, was ihn zu Beginn selbst überrascht hat.
In den Anfangstagen hatte ich mir vorsichtshalber mal ein Buch mitgenommen. Das habe ich nie gebraucht. Tatsächlich haben wir im Beichtstuhl sehr viel zu tun.
An der Frankfurter Liebfrauenkirche spricht der Kapuzinerpater Stefan mit Ratsuchenden häufig über Wendepunkte des Lebens. Unser Reporter Simon Konrads hat mit ihm über seine Erfahrung gesprochen. Im Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Wenn's nicht mehr weitergeht, bitte wenden. Und nicht jeder sucht das Gespräch im Beichtstuhl, wenn er oder sie etwas verändern will im eigenen Leben oder verändern muss. Aber Begleiter und Freunde sind immer gut. Gerade für Menschen, die von einer Sucht loskommen wollen, sei es der Alkohol, Tabak oder auch die Online-Sucht. Darauf weist in diesen Wochen der Bundesverband Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe hin. Bundesweit sind über ihn 600 Selbsthilfegruppen aktiv, um Suchtkranke dabei zu unterstützen, dauerhaft abstinent zu bleiben.
Lotte sitzt aufrecht am runden Tisch. Sie trägt eine weiße Bluse, einen schicken Hut und einen roten Lippenstift. Ihren Nachnamen möchte sie nicht nennen. Seit 30 Jahren trinkt sie keinen Alkohol mehr. Wie wichtig die Selbsthilfegruppe für sie ist, das hat sie erst vor kurzem wieder erfahren.
Ich dachte, nach 30 Jahren kann mir nichts mehr passieren. Es kam eine Ausnahmesituation. Für uns ist unter tragischsten Umständen unser Hund gestorben. Mein Partner, auf den ich mich immer verlassen konnte, der war auch außer sich. Und da dachte ich, und jetzt ein Glas Schnaps, dann wird's besser.
Für sie als trockene Alkoholikerin eine fatale Situation, denn es fühlte sich an wie vor 30 Jahren.
Diese Gier, ich wusste gar nicht, vor was ich mehr Angst hatte. Vor diesem Zustand, dass der länger bleibt oder ob ich was trinke, ich wusste gar nichts mehr. Ich wusste im Hintergrund, ich habe eine Gruppe. Da suchst du dir jemand aus, der zuhört, der Ahnung von dem anderen hat, der mich notfalls in den Arm nimmt und sagt, es wird. Und deswegen kann ich sagen, jeder Alkoholiker, der es geschafft hat, braucht die Selbsthilfegruppe.
Elke Bauer leitet in Hanau diese Selbsthilfegruppe im Main-Kinzig-Kreis seit 3 Jahren. Seit 14 Jahren ist sie schon Mitglied der Gruppe, über die ihr Mann letztlich trocken geworden ist. Denn der Freundeskreis ist nicht nur für Suchtkranke, sondern auch für deren Angehörige offen.
Mein Mann hat anfangs sogar noch 2 Jahre getrunken, wo wir zusammen die Gruppe drehen, wo ich als Angehörige, als Co-Abhängige, wie es halt heißt, nicht gemerkt habe, dass er trinkt. Die Gruppe hat mich dann draufgebracht. Letztendlich hat er dann auch durch meinen Druck, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr mit dir zusammenbleiben, wenn du weiter trinkst, entscheide dich für ein Leben mit dem Alkohol oder für ein Leben mit mir. Und er hat dann aufgehört.
Gerade da hat ihr auch die Gruppe geholfen, sich gegenüber ihrem Mann klar durchzusetzen. Neben ihr sitzt Peter Wiele, 67 Jahre alt, Rentner, seit 10 Jahren trocken. Er schätzt die Selbsthilfegruppe als Spiegel für sich selbst.
Um zu verhindern, dass man selbst leichtsinnig wird und den Umgang mit dem Suchtmittel ernst genug nimmt. Ich halte auch nichts davon, von Zeit zu Zeit nur zu kommen, weil das ist eine der Rückzugspunkte, die sich diejenigen aussuchen, die gerne mal wieder ausbüchsen wollen und die irgendwo noch ein Türchen offen haben. Ein Gläschen schadet ja nichts und so. Und dieses sind natürlich, will ich gar nicht erst aufmachen, das ist zugenagelt und deswegen ist Gruppe wichtig.
Die Wende raus aus der Sucht schaffen, das kann man, wenn man Freunde und gute Begleiter hat. Und die findet man in vielen Selbsthilfegruppen. Der Bundesverband Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe fördert rund 600 Selbsthilfegruppen bundesweit. In dieser Woche hat der Verband die Aktion Freunde gesucht gestartet, um nochmal auf sich aufmerksam zu machen. Jutta Nieswand berichtete aus einer Selbsthilfegruppe, die sich wöchentlich trifft. Wenn es nicht mehr weitergeht, bitte wenden. So haben wir unser Himmel und Erde Sonntagsthema überschrieben. Dass es so nicht weitergehen kann, das denken auch viele Frauen in der katholischen Kirche. Mit der Aktion Maria 2.0 kämpfen sie für mehr Gleichberechtigung. Mit dabei ist auch Monika Humpert. Sie organisiert die Proteste in Frankfurt.
Frau, sei uns Menschen nah, hilf Maria.
Rund 20 Frauen und 2 Männer stehen im Kreis vor dem Frankfurter Dom. An ihren Outdoorjacken runde Buttons mit der Aufschrift Maria 2.0. Sie singen und beten. Einige Frauen halten kurze Ansprachen. Sie sind wütend auf ihre Kirche. Bewusst bleiben sie außerhalb der Kirchenmauern. Denn Frauen stehen in der katholischen Kirche in der 2. Reihe. Das Priesteramt wird ihnen verwehrt. Damit wollen sich die Aktivistinnen von Maria 2.0 nicht länger abfinden.
Es stört mich, weil es unrecht ist, weil es unwahr ist und ungerecht ist. Und solche Dinge im Namen Gottes zu behaupten, ist beliebt, aber unerträglich.
Sagt Monika Humpert. Die Anwältin organisiert die Bewegung Maria 2.0 in Frankfurt. Jeden 2. Donnerstag im Monat trifft sie sich mit ihren Mitstreiterinnen vor dem Frankfurter Dom. Die 62-Jährige ist schon seit vielen Jahren in der Gemeinde St. Ignatius engagiert. Sie macht den Firmenunterricht und ist Bildungsbeauftragte. Sie möchte jungen Leuten einen modernen Glauben vermitteln. Von den Amtsträgern ihrer Kirche fühlt sie sich dabei im Stich gelassen.
Und das Enttäuschende ist für mich ein bisschen, dass es die Männer so quält, die Vorstellung, mit Frauen partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Das finde ich eine echte Kränkung. Vor allem von Leuten, die angeblich so ihr Leben dem Evangelium verschrieben haben. Das ist für mich einfach gar nicht verständlich. Also aus dem Evangelium würde ich genau das Gegenteil lesen.
Deswegen fordert Monika Humpert, dass sich endlich etwas ändert in der katholischen Kirche. Sie ist sich bewusst, dass die Proteste von Maria 2.0 dafür nicht ausreichen. Aber davon lässt sie sich nicht entmutigen.
Wir sind eine ganz kleine Gruppe, ganz klein, und auch das ist schön, weil unsere Religion eigentlich aus der Schwäche kommt. Wir fühlen uns so ein bisschen wie das jüdische Volk zwischen den Mächtigen. Wir fühlen uns total ohnmächtig. Es gibt weit und breit keinen Anlass, dass wir hoffen können, dass sich wirklich was tut. Und das sind eigentlich die Momente, wo für uns Gott ins Spiel kommt.
So kann's nicht weitergehen, bitte wenden. Das fordern die Frauen der katholischen Protestbewegung Maria 2.0 und dafür stehen sie regelmäßig einmal im Monat vor dem Frankfurter Dom. Viola Rüdele hat sich das in dieser Woche angeschaut. Wenn's nicht weitergeht, bitte wenden. Das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und die Sendung gibt's als Podcast bei hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Da können Sie Himmel und Erde auch abonnieren. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und im Podcast gibt's in dieser Woche noch ein bisschen was obendrauf, eine kleine Zugabe. Da hören Sie die Gespräche von heute nämlich in einer ausführlicheren Fassung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.